Zack! Leute, das ist unsere neue Halle hier. Das ist der Hammer. Wir haben so lange gesucht. Und jetzt haben wir sie und das ist so genial, weil alles passt. In dieser Halle wird es geben Sucher from Live mit Publikum. Da freuen wir uns so voll drauf. Sind wir gerade in der Vorbereitung. Dann Fotoausstellung für Leute, die sagen, wir möchten gerne Faces machen bei uns in der Stadt. Die können hierher kommen und sich die Bilder angucken. Wie wirkt es eigentlich? Da bleibt mir sogar die Stimme weg vor lauter Freude. Das ist so cool, ehrlich. Dann, klar, Lager. Aber dann ist auch Atelierwerkstatt, wo wir neue Ideen umsetzen für Faces. Da wird gehandwerkelt und. Und dann haben wir diese Halle, das ist so ein Geschenk, wirklich ein Geschenk Gottes. Und jetzt sind wir dabei, das Ganze nach vorne zu bringen, zu renovieren. Das ist natürlich ein Riesenakt, aber wir sind dabei und das ist cool. Renovieren, fertig werden. Keine Ahnung, ob wir jemals fertig werden mit der Halle. Und da sind wir schon beim Thema vom nächsten Film von The Caroline. Auch die ist am Renovieren. Und zwar in ihrem Leben, mit ihrer Vergangenheit. Muss ich fragen, was war da eigentlich früher? Warum bin ich so, wie ich heute bin? Ein Film, der überhaupt kein Happy End im Sinne von alles cool ist, sondern ist ein Film von einer Frau, die erzählt, wie sie Stück für Stück nach vorne geht. Wie es auch bei einer Zwiebel, wo man ein Stück nach dem anderen runterzieht, abhält, ist auch in ihrem Leben. Und ich finde es total genial, dass sie sich dem stellt und davon erzählt, weil ich glaube, dass es vielen von uns geht, dass wir immer wieder mit Dingen konfrontiert werden, wie so eine Fistel, die hochkommt und wir dann uns fragen, wieso reagieren wir so, wie wir es gerade gemacht haben. Schaut euch den Film an. Caroline oder Caroline?
Caroline, ja.
Caroline.
Ja.
Weil du?
Einen englischen Vater habe.
Einen englischen Vater?
Ja, der mir diesen Namen gegeben
Caroline.
Hat. Caroline, ja.
In deiner E-Mail stand ein Satz, es war ein langer und schmerzhafter Weg von Anfang an.
Ja.
Caroline, wie weit müssen wir zurück zu diesem langen, schmerzhaften Weg? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist es für dich okay, wenn wir den Weg gehen?
Ja.
Also wenn irgendwie das dir zu schwer fällt, bitte.
Mhm.
Und dann canceln und reden was anderes. Wie weit müssen wir zurück?
Also schon bis zur Geburt, würde ich sagen. Doch, das wäre, also Geburt gleich, also gleich geboren, bei der Geburt wäre ganz gut, glaube ich. Ich denke, da ist schon die tiefe Entwurzelung gewesen meiner Herkunftsgeschichte. Ich habe es aufarbeiten müssen, dass ich da mit 2 Jahren schon von meiner Mutter weggekommen bin und auch mein Vater mit 2 Jahren gegangen ist. Man hat mich halt verwahrlost, aufgefunden halt.
Bei deiner Mama?
Bei meiner Mama dann, genau.
Weißt du, was damals war? Warum Verwahrlosung? Oder ist das wie ein Vorhang, der hängt und da geht man nicht dahinter?
Den Zustand, warum ich weggekommen bin, den blendet meine Mama halt aus. Aber ich konnte dann Jugendamtakten doch mal anschauen.
Einlesen und.
Ich durfte nicht alles sehen, aber für mich waren da ganz viele Fragen und das ist eigentlich ein Prozess, der geht bis jetzt, den ich für Identität, Herkunft, wer bin ich, gegangen bin. Deswegen ist dieser Prozess so riesig.
Du hast einen zweiten Satz geschrieben, in der hieß, ich habe einfach überlebt.
Ja.
Wie ging das dann? Du wurdest weggegeben oder aus der Obhut deiner Mutter genommen und in ein Kinderheim gebracht?
Nee, zu Pflegeeltern.
Zu Pflegeeltern.
Mhm, genau. Und zwar plötzlich und schnell zu einer Pflegefamilie. Es soll wohl kurzfristig auch nochmal zurückgegangen sein zu meiner Mutter, aber wieder dorthin. Und das war ja damals eher so abrupt. Zack, weg. Ich wusste gar nicht, was soll ich denn jetzt hier? Eine neue Familie. Die hatten selbst 3 Kinder. Völlig eingeschüchtert. Da war ja jetzt nicht groß Vorbereitung oder jemand Therapeutisches, der würde dem Kind ja eher vielleicht auch einen Weg zeigen. Das ging halt rasend schnell. Und dort war ich auch 3 Jahre erstmal. Das war die erste Pflegefamilie, ja.
Wie weit kommst du zurück in deine Erinnerung? Also nicht durch Erarbeitung, sondern welches Bild ist da oben drin?
Ich kann mich an viele Fragmente auch erinnern. Und das war ja auch immer das, warum ich keine Ruhe gegeben habe. Da ist mehr, da ist mir was, ne, da ist mehr passiert. Das hat mich immer begleitet. Und stehen geblieben bin ich da, glaube ich, schon, dass ich da weiß, dass da eine sehr dominante Pflegemutter war und dass da richtig was Schlimmes auch passiert ist. Und die hat mich selbst auch zu den zweiten Pflegeeltern gebracht, ganz plötzlich, abrupt, ohne dass ich wusste, was ist denn jetzt los.
Du sagtest, dass was Schlimmes passiert?
Ja, also diese Frau hat mich emotional gedemütigt, geschlagen, eingesperrt, bestraft. Und ich habe viel Hass und Wut in Erinnerung, dass sie ganz viel geschrien hat.
Was hat denn die kleine Caroline dann gemacht, wenn sie angebrüllt wurde oder verprügelt wurde, eingesperrt, geflüchtet in die Fantasie?
Ich habe mich eigentlich nur, würde ich sagen, versteckt unter meiner Bettdecke.
Und zu deiner Mutter zurück durftest du nicht?
Nein, das wäre auch nicht gegangen. Ja. Und ja.
Dann warst du 3 Jahre bei dieser
ersten Pflegefamilie
und dann ging es in die nächste.
Genau, sie selbst hat mich dort abrupt hingefahren. Ich wusste gar nicht, was los ist. Und hat, und das finde ich schon erstaunlich, obwohl man mir später immer gesagt hat, du lügst und, ne? Ich weiß die Situation im Auto, wie ich hinten drinne sitze, wie sie fährt und mir das hat und, wehe, du sagst irgendetwas, ich komme wieder und ich weiß, wo du bist. Und das habe ich nie vergessen, dass ich immer Todesangst auch hatte, dass die mich totprügelt und irgendetwas Schlimmeres noch mit mir anstellt.
Wie alt warst du da, als du in die nächste Pflegefamilie kamst?
5 Jahre alt.
Ein 5 Jahre altes Mädchen mit Todesangst?
Ja.
Und das ist ja auch nicht schwierig, ein Kind in diesem Alter zu manipulieren, das sowieso 3 Jahre unter Druck und Stress und furchtbare Angst gelitten hat? Oder, aber dann kamst du in eine gute Familie?
Nein, also vielleicht besser als vorher. Vielleicht besser als vorher, würde ich sagen. Aber natürlich bin ich dort auch angekommen und habe immer diese Ablehnung auch gespürt. Die Ablehnung meiner Herkunft. Es war eine neuapostolisch glaubende Familie. Die Pflegemutter konnte selbst keine Kinder bekommen. Sie hatte auch ein kleines Mädchen adoptiert. Afrikanischer Herkunft. Aber dort habe ich immer deutlich gespürt, dass meine Herkunft was ganz Ekliges ist.
Was ist da eklig? Was lief da?
Ja,
Verwahrlosung oder?
Meine Mutter hat viel Partys gefeiert, viele Männer kennengelernt. Und genau das war dann für die schon auch so ein religiöses. Oh, ne?
Ja, das war natürlich ein Stigma, das dann dir anhaftete, das ist klar. Also das ist klar von der Sicht derer aus, das ist schrecklich, weil du kannst ja gar nichts dafür. Und dann warst du bei denen.
Ja. Und dann haben die auch ihre Erziehungsmethoden, wenn ich das mal so sagen darf. Ich habe das früher auch immer so verharmlost, ne? Musste ich halt auch aufarbeiten. Das war ganz normal, einen Arsch voll zu kriegen. Hosen runterlassen, Arsch voll zu kriegen, was mir alles gar nicht so... Also im Nachhinein erst so bewusst wurde, wie viele Grenzen da schon überschritten waren. Nur durch diese Handlung habe ich erst völlig, ich hatte die auch eher als, naja, es ist mir besser gegangen in Erinnerung. Ne, ein bisschen besser ist es mir gegangen, ja.
Und dann bist du 5, aber 6, da kommst du in die Schule.
Schule war eigentlich für mich jetzt nicht so ein Problem. Grundschule lief sogar sehr gut dafür, muss ich sagen. Ich hatte Spaß am Lernen.
Warst du immer noch in der gleichen Familie?
Mhm.
Da war die Grundschule vorbei.
Genau.
Immer noch die gleiche Familie. Immer noch Hose runter, Arsch voll, zack, Bett.
Ja, und Strafen. Da war auch oft das Thema noch, wie viel ich esse. Ich wurde immer auch dort krass so, wie ich mich bewegen soll, wie viel ich essen soll. Ich war dort auch nie richtig. Ich bin dann schon mit 11, weil es für mich dann so schlimm war mit der Ablehnung und immer wieder Strafen. Ich kam ja von dem Besuch von meiner Mutter und dann wurde gleich gesagt, ja, wasch dir die Hände, bevor du uns gute Nachtkuss gibst. Und da habe ich dann irgendwann mit 11 gesagt, so, jetzt habe ich die Nase voll, ich hau ihr ab.
Wurdest du zum Revoluzzer?
Richtig.
Also so richtig zum Revoluzzer?
So richtig. Und bin dann abgehauen, zwar zu meiner Mutter, ich dachte, da wird es mir bestimmt besser gehen als hier. Jugendamt hat mich wieder zurückgepackt und ich war innerlich, ich weiß gar nicht, wo das herkam, so bereit. Ich sage, und dann mache ich 5 Mal, bis ich jetzt hier wegkomme. Und das hat irgendeine Mitarbeiterin dann auch erkannt und hat gesagt, na gut, dann lassen Sie das Kind mal zu ihrer Mutter. Dann ist das so. Ja, das war so meine Revolution, da rauszukommen. Ne? Und eigentlich nach Liebe zu suchen und Verbindung.
Wie hast du dann bekommen bei deiner Mama?
Auch nicht einfach, nein, denn ich war ja dann doch schnell pubertär auch und meine Mutter war mit mir, glaube ich, auch überfordert. Sie konnte mir gar keine Grenzen setzen und ich habe natürlich alles halt, ja, wie weglaufen, zu früh einen Freund gehabt, gar nicht mehr gehört. Ich hatte sogar manchmal Wut auf meine Mutter, habe die im Kragen gepackt und hatte auch da das Gefühl, so, ich möchte gerne mit dir in Kontakt treten. Ne? Mhm. Ja, dann bin ich mit, glaube ich, dann doch, weil es dann schulisch wurde es auch nicht gerade leichter, so bis zur 10. Klasse. Ich habe angefangen zu rauchen, zu trinken. Ich habe gleich auch alles mal ausprobiert. Nachts auch abgehauen aus meinem Zimmer. Und dann bin ich, glaube ich, mit 17 dann aber zur Ausbildung habe ich die Chance genutzt, ganz weg von meiner Mutter. Aber auch nicht Bescheid gesagt, nicht, da war ja irgendwie nicht viel möglich. Die hatte weiterhin viel Partys gefeiert und nachts irgendwelche Leute in mein Zimmer geschickt. Also da war immer dieses, ich bin ihr Objekt, kam dann deutlich raus, das ist meine Tochter, stolz drauf, und aber dass sie ein Mensch ist, dass sie wer ist, wie sie fühlt, wie sie denkt, das konnten wir nie als Beziehung aufbauen.
Und dein Papa?
Der war weg. Ich hatte kein Foto, gar nichts. Nur die Erzählung meiner Mutter. Aber selbst da war ich so wissbegierig, bis ich ihn gefunden habe.
Wann hast du realisiert, bei mir stimmt was nicht?
Oh, es war schon auch Traurigkeit da. Oft so ein tiefes Loch an Einsamkeit, was ich aber auch überhaupt nicht benennen konnte. Und ich habe auch Früherstörung schon bekommen, um Stress abzubauen, Kontrolle vielleicht zu behalten. Und da habe ich schon gemerkt, irgendwie, ich weiß, es kommt aus der Kindheit. Ich habe sogar einen Versuch gestartet zu einem Therapeuten, fand es aber merkwürdig, dass er mir nicht zugehört hat, weil ich gesagt, ich weiß, es war was in der Kindheit. Und er wollte ja irgendwie, wusste ich ja auch nicht, wie Therapie geht. Wie geht's Ihnen denn heute? Und so. Und ich fand das merkwürdig, dass wir irgendwie immer in dem Heute geblieben sind, wo ich doch ganz gerne mehr erzählen wollte, so wie jetzt hier. Wie war meine Kindheit? Ich weiß, dass die Ursachen da sind.
Das hast du aber mit 15, 17, 20 ja nicht gewusst.
Nein.
Sondern du hast dein Leben gelebt und hast doch festgestellt, ich bin anders als die Ladies um mich rum.
Ja.
Hast du eine Ausbildung begonnen oder?
Habe ich dann abgebrochen. Aber dann hatte ich natürlich auch so einen Haufen Probleme noch am Hals, ja. Keine Rechnung mehr aufgemacht, Mietschulden. Nichts zu essen eigentlich so richtig im Kühlschrank.
Also völlig fertig. Es ging im Prinzip in die gleiche Richtung wie das Leben deiner Mutter, oder?
Ja, es hätte schon fast bis zu so einer die Wohnung verlieren kommen können, ja.
Fehlte nur noch, dass du schwanger wirst und auch...
Oh ja, das hätte jetzt noch gefehlt, ja.
Also dann wären die Parallelen ganz offensichtlich gewesen, ne? Gab es einen Moment, wo du dachtest, so will ich nicht weiterleben?
Ja, auch da gab es noch mal einen Moment, dass ich gesagt habe, dass ich bin hier so einsam und allein und verlassen, dass ich auch versucht habe, mir das Leben zu nehmen, aber hat nicht geklappt. Gott sei Dank, ja. Heute weiß ich das, aber ich war wirklich verzweifelt und ja, fühlte mich einfach absolut alleine.
Du sagtest, ich habe einfach überlebt. Heißt das, man lebt in den Tag rein und guckt, dass der Tag irgendwie vorbeigeht? Oder wie fühltest du deine Tage?
Ich war jemand, der ganz schnell lernen musste, okay, ohne zu knechten und ohne irgendwas zu machen, geht's halt nicht. Ich wusste zwar nicht, was ich kann und was ich soll so richtig. Ich habe nochmal einen Job an der Tankstelle angefangen, ein ganzes Jahr mit Nachtschicht, um einfach mein Geld zu verdienen, um ein bisschen das Gefühl für Geld zu bekommen. Überlebt finde ich ja eigentlich auch, dass mir das im Nachhinein erst bewusst ist, dass ein Kind so ohne Liebe, ohne Geborgenheit, ohne Beziehung und Verbindung eigentlich sterben würde. Und dem war ja so in drei Fällen der Mütter ja eigentlich auch. Es war ja keine Beziehung möglich, ja. keine Verbindung, kein Gegenüber. Da habe ich schon gemerkt, okay, dass ich das überlebt habe, war mir nicht klar. Ich habe immer wie eine dritte Person erzählt, ja, ja, da komme ich her, so heiße ich, mein Vater ist also wirklich so, ja, dachte ich, so ist das nun mal. Und ich habe doch im Gefühl später gehabt, ich möchte auch gar nicht mehr dahin gucken. Ich möchte jetzt da lang, ich mache eine Ausbildung, ich habe gearbeitet wie ein Tier und funktioniert. Und funktionieren ist auch nur Überleben.
Wann hat die Caroline das erste Mal Liebe erfahren?
Das erste Mal Liebe würde ich sogar...
Geliebt werden. Dieses Gefühl, da liebt mich einer. Ich
habe Liebe gesucht in verschiedenen, also immer wieder Männer kennengelernt und immer gedacht, ah ja, und manchmal voll den Überflieger gehabt. Mann, bin ich aber jetzt, dich will ich aber haben und ich bin ja so verliebt und Hauptsache, du läufst nicht weg. Also das war ja auch völlig daneben.
Und dann alles gemacht für den Partner damit? Ja.
Alles ertragen und erduldet und ich wusste ja gar nicht, wie funktioniert Beziehung, ne? Aber ich war genauso auch, ach nee, wenn ich jetzt nicht mehr möchte, dann, nee, dann mache ich auch Schluss. Also ich war genau, ich weiß gar nicht, in welchen, wie man das beschreiben sollte, zwischen ich mache auch Schluss und hau ab und will nichts mehr mit, jetzt komm mir nicht zu nah, dann schiebe ich dich weg und gehst du weg, will ich aber nah. Also das war völlig verdreht. Da kommt ja eigentlich auch wirklich Gott ins Spiel.
Da bin ich jetzt gespannt.
Weil ich bin 2010 zum Glauben gekommen.
Wie ist das passiert?
Ich habe mal wieder kapituliert. Es hat ein Buch gegeben, was mein Mann da liegen gelassen hatte eigentlich. Er hat mich verlassen, weil ich total, ich war ja so eine Mama, Kluckenmama. Und habe immer beobachtet, ob er gut mit meinem Kind umgeht. Er ist ja nicht der leibliche Vater meiner Tochter. Und er sagte, ich weiß nicht mehr, wie ich mich bewegen soll. Nach 2 Jahren, glaube ich, so. Dann ist er gegangen. Und das hat für mich so ein, nochmal so einen Zusammenbruch gegeben. Dass ich dann wirklich gesagt habe, so, jetzt kann ich nicht mehr, Jesus. Also, wenn es dich wirklich gibt, und dann lag halt so ein Buch mit so einem Lebensübergabethema, und ich habe, glaube ich, 2 Tage auf meinem Bettchen gesessen, habe geweint und habe ihm gesagt, aber du weißt doch, das ist passiert. Das ist auch passiert und das hat wehgetan und das und das und das. Und ich hörte die ganze Zeit nur eine Stimme, ja, ich weiß. Und je mehr, ja, ich weiß, kam wirklich so eine wirklich hörbare Stimme, habe ich losgelegt, alles dahingelegt, mein ganzes Leben, die ganzen Scherbenhaufen, die ganzen Verletzungen und dass ich auch nicht mehr weiß, wie ich es denn machen soll und es alleine auch nicht schaffe. Da habe ich irgendwie gespürt, okay, da ist jemand, der weiß alles, der sieht alles und der hat diesen Tag vorbereitet und jetzt will ich wirklich mit ihm das zusammenschaffen. Das war wirklich krass, ja.
Wie hat sich das ausgewirkt, dass du nach diesen 2 Tagen, das ist ja...
War eigentlich auch interessant, dass von meinem Mann der Freund auch Christ ist. Der hat dann auch Leute gekannt, die mit mir nochmal Vater-Mutter-Wunde angeguckt haben, die das so seelsorgerlich so ein bisschen gemacht haben. Die hatten den Swimmingpool und dann wurde mir klar, okay, taufen lassen will ich mich auch, ich will dazugehören. Das war alles da wie vorbereitet irgendwie, dass ich diese Schritte einfach gegangen bin. In der Zeit war ich natürlich in eine Depression des Verlassenseins schon gekommen, bis ich aufgestanden bin und innerlich mir gesagt habe, so jetzt ist Schluss. Also wenn dieser Mensch halt nicht zu mir gehört, ich will leben, dann ist das so, dann akzeptiere ich das. Ich will nicht davon abhängig sein, ob der bleibt, ob der geht, was der macht, das möchte ich nicht.
Caroline. Das hört sich jetzt so an, du zählst es ja auf, ne? Duft, duft, wie wenn man so einen Kalender durchgeht.
Ja.
Ne? Aber was mich interessiert, wie sieht's denn da hinten, hinter dem Brustbein aus? Sagen wir mal, wo das Herz sitzt. Das kam noch gar nicht mehr mit, oder? In der ganzen, da ein Typ, da was, da eine Krankheit, da eine Depression. Da ist Jesus doch nicht. Da kommt was, da geht wieder jemand. Wie muss ich mir das vorstellen? Du sitzt daheim und denkst, was ist das für ein Leben, oder?
Ja, auch manchmal. Ich habe auch nur manchmal ein paar Bibelverse gehabt, die mich einfach total angesprochen haben, wo ich mich dran festgehalten habe. Also mehr hätte ich gar nicht geschafft. Bibellesen war gar nicht drin. Mit Christen zusammen ging es auch irgendwie nicht. Hat ja auch viel mit Nähe und Beziehung zu tun. War ich ja auch gar nicht der Freund von. ja, das war einfach schon ein Weg, wo ich sagen musste, okay, ich habe ihn immer wieder erlebt durch Bücher.
Ihn heißt Jesus.
Jesus erlebt durch Bücher, genau. Durch er hat Humor. Er hat mich durch die Vater-Mutter-Wunde, ich musste mir viele Dinge angucken, dann war ich zur Seelsorge.
Kann ich unterbrechen?
Mhm.
Wenn du mal vorstellst, du stehst jetzt, du machst Nachtdienst in der Tankstelle.
Ja.
Da steht man da. Und die hat meistens so bis 23 Uhr offen oder 22 Uhr, je nachdem, oder auch ganz durch, ich weiß nicht. Und das ist ja auch viel Zeit, wo es ruhig ist. Das tankt ja nicht jeder um die Zeit. Was lief da in deinem Kopf ab? Jetzt bin ich mitten in der Nacht hier.
Manchmal das Erschrecken, glaube ich, dass ich so müde bin, dass ich eigentlich gar nicht mehr kann. Das Kind habe ich versorgt. Ich habe alles gut gemacht. Ich war so gut ich konnte. Also das Kind musste immer im Frieden im Bett liegen. Ich habe Essen gemacht. Es sollte alles haben.
Genau. Ja. Und es geht ja Tag für Tag für Tag.
Wie ein Hamsterrad.
Ja, wie ein Hamsterrad. Genau. Und du stehst da und weißt, heute Abend muss ich wieder hinterm Tresen stehen, muss wieder die Karten sagen, hier Kilometerstand eintragen und Passwort und also Kennwort und gab es nie einen Moment, wo du dachtest, ich hau ab?
Nein. Aber dadurch war ich zu verantwortlich für das Kind auch. Dafür habe ich auf jeden Fall gesagt, nein, ich muss. Das geht halt nicht anders. Solange ich kann, mache ich hier einfach.
Ja, hat das Kind aufgepasst, wo du im Job warst?
Ich hatte ab und zu mal auch eine Ersatzmutti, wo das Kind dann bleiben konnte, weil ich auch nachts arbeiten musste manchmal. Ich habe aber versucht, auch den Dienst von 8 bis 4 zu legen auf meinem Arbeitsplatz. Und dann kam recht früh der Kindergarten. Und das waren viele schmerzhafte Momente für mich, das Kind abzugeben, es abzuholen weinend.
Denn du musst es ja vorstellen, du gibst das Kind ab und da kommt ja die Brücke in deine Kindheit. Mhm.
Und der Schmerz war immer da.
Ich du bist ja eine Working-Hard-Mom. Und ich stelle mir das echt schwer vor.
Ja.
Ne? Und dann kommt der Moment, wo du auf deinem Bett hockst oder in deiner Küche oder wo auch immer und weinst, weil du, ich sag's mal, eine Begegnung mit Jesus hast. Da kam nie der Moment oder der Gedanke, wer bin ich eigentlich?
Ich kannte das, glaube ich, gar nicht anders. Wer bin ich? Nee, die Frage kam gar nicht.
Gibt es die bis heute nicht oder kam die irgendwann?
Ich glaube, das hat Gott so gewollt. Ich habe auch ihm ja gesagt gehabt, bitte heile mich, auch in diesen Prozessen. Ich wusste ja irgendwie, da geht mehr, da ist irgendetwas. Da hat er mich sehr ernst genommen. Aber er musste mich pellen wie so eine Zwiebel, wenn ich das mal so hart sagen darf. Also immer ein Stückchen wegnehmen, Blatt für Blatt. Ich habe nur geweint. Seit 15 Jahren kenne ich nur Weinen in der Gemeinde. Bis er zum Kern dieser Urwunde kam. Und das ist ja für mich erstmal ein Schreck gewesen, weil ich dann geschrien habe, nein, also ich bin nicht Trauma. Nein, also das akzeptiere ich nicht. Das
du
bin
bist
ich
nicht. Trauma.
Genau, aber das war ja eigentlich, ich war nur noch eine Ruine danach. Ne? Also als das abgepellt, ne, das bin ich nicht. Das akzeptiere ich nicht und das kann nicht wahr sein. Und bis heute, denke ich, ist mir immer noch nur klar, dass ich weiß, okay, ich bin nicht es ist ein Teil von mir, da braucht viel Salbe, muss da dran von Jesus und viel Versorgung, aber in ihm habe ich eine Identität, die ich vorher ja gar nicht hatte. Deswegen ist das jetzt immer noch, glaube ich, so ein Prozess. Ja, okay, ich muss vieles noch lernen, mich selbst zu achten, zu lieben, mich anders zu sehen und dem Wort zu glauben, wie er sagt. Ja, ich habe dich geliebt.
Schwer, oder? Wenn man das immer. Die ganze Zeit eingetrichtert kriegt. Na, du bist nichts, du kannst nichts, du bist blöd, du bist eine Schlampe, du bist dumm.
Ja.
Das sitzt ja da ganz tief in einem drin.
Und die Lügen kommen auch manchmal.
Ja, hoch, das sind Lügen.
Ja.
Ja. Oh.
Ja. Also da leide ich bis heute.
Wenn das hochkommt, was machst du dann?
Das gibt so Momente, da verstecke ich mich wie früher.
Ja.
Ja, unter meiner kleinen Decke.
Ja.
Mein Mann ist gut, dass mein Mann das aushält. Also muss ich wirklich sagen, ich finde keine Worte. Ich bin ganz verschlossen. Ich gehe dann auch nicht mit Schmerzen zu Gott. Nein, ich bleibe hier. Ich warte, bis diese Welle wieder vorbei ist. Morgen ist ein neuer Tag. Dann geht's vielleicht wieder.
Das ist die kleine Caroline von früher. Sitzt dann wieder unter der Decke, gell? Mhm.
Ja, das ist so dieses, wo ich selbst, glaube ich, noch nicht mal so viel Traurigkeit für mich selbst empfinde, weil ich es gar nicht anders kenne, glaube ich. Und auch wirklich keine Wut auf diese Menschen empfinden kann. Das kann ich gar nicht zulassen.
Ich wünsche dir so, dass du den Weg weitergehst mit Jesus. An der Hand von Jesus. Das heißt nicht, dass es nicht schmerzvoll ist. Das heißt nicht, dass es alles easy going geht und man quasi durch die Heilung getragen wird und denkt irgendwann, oh, schon vorbei. Es ist, wie du beschreibst, ne? Das ist ein Abstieg in deine Seele. Du wirst Dinge noch erkennen. Aber wenn du mit Jesus den Weg gehst, er ist der, steht in der Bibel, der das geknickte Rohr nicht umbricht oder den glimmenden Docht nicht austritt. Ja. Und allein das anzunehmen, man ist glimmender Docht, ist ja auch nicht einfach.
Nee.
Ne? Weil man möchte ja auch mal ein Flächenbrand sein, im positiven Sinne jetzt ausgedrückt. Mhm. Und nicht nur immer ein glimmender Docht, der da
so gerade so überlebt.
So gerade im Überleben ist, genau.
Ja.
Wie guckst denn du in deine Zukunft?
Ich weiß überhaupt nicht, überhaupt nichts. Für mich ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich weiß und dafür bete, dass wir da heil werden dürfen. Also meine Tochter hat ja dann auch ihren Teil so abbekommen, dass wir einfach heil werden dürfen. Das ist für mich das Allerwichtigste. Wie das aussieht, ich glaube, kann ich nicht wissen. Ich habe, glaube ich, auch gar keine Vorstellung von heil so richtig, ja. Also kann ich vielleicht auch gar nicht so richtig benennen. Manchmal erstmal bin ich auch müde. Ne?
Ja.
Meine Seele ist schon sehr müde, ne?
Ja, das vom
Kämpfen.
Ich.
Also ich bin jetzt wieder auf der Spur zu sagen, okay, ich habe zwar kein Vaterbild so richtig, aber dass ich das zulasse, dass er mein Vater ist, der mich versorgt, der mich sieht, bei dem ich Gefühle zeigen kann, bei dem ich weinen darf. Das ist schon mal ganz viel. Eine starke Frau weint eigentlich nicht, also war ich früher. Dass ich ihn um Hilfe bitten darf, dass ich immer noch manchmal Angst habe, okay, ich habe gebetet, dass alles gut wird, jetzt gehe ich einfach mal mutig los. Ich sehe nichts, ich sehe ihn nicht, ich fühle das nicht immer, dass da Sicherheit ist, aber im Nachhinein kann ich sagen, doch, er ist da. Auch wenn ich ihn nicht immer sehen und fühlen kann.
Du hast hier, darf ich mal? Du hast hier, ein riesen Schwert und Krone drauf tätowieren lassen?
Ja.
Was hat das zu bedeuten?
Das ist für mich, dass ich meine Identität im Christus wirklich zurückbekommen möchte. Dass das ist, was mir der Feind geraubt hat, das ist aber das, was ich mir zurückgeholt habe, weil ich dafür so kämpfe.
Dass du dich an Jesus festklammerst, das wünsche ich dir. Danke, dass du so offen drüber sprichst und auch das Ende offen lässt, Caroline. Ich habe noch 4 Schlussfragen. Packen wir die?
Das hoffe ich. Die waren ganz schön herausfordernd, muss ich sagen, für mich. Sehr, sehr herausfordernd.
Dann fangen wir mal ganz smooth an. Ganz, ganz lässig.
Mhm.
Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast.
Die Hütte.
Das muss ich jetzt nicht sagen, ne? Also die Hütte, bestimmt 10-mal. Wurde das schon, komm. Nachher guckt jemand zu und sagt, hä, was ist die Hütte? Deshalb zeigen wir das mal ganz kurz, sehr beliebt, ein Wochenende mit Gott.
Jawohl.
Sieht man das so? Da ist es. Und dann kommt die zweite Frage. Ich weiß, dass sie nicht ganz einfach ist. Und zwar, wozu kannst du, ich glaube, hat 5 Jahre geschrieben. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als vor 5 Jahren? Komm, lass mal die 5 Jahre stehen. Was fällt dir leichter, Nein zu sagen? Wo fällt es dir leichter?
Oh, ich habe sehr schwer überlegt. Ich würde jetzt mal sagen, zu Menschen, wo ich spüre, die meinen nicht mich und die wollen mich irgendwo hindrücken. Da kann ich jetzt mittlerweile schon besser Stopp sagen.
Das spürst du langsam, dass hier was passiert mit dir, wo du benutzt wirst?
Ja.
Das ist ein Fortschritt, oder?
Absolut.
Und dann die dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast oder wo du dabei bist, die zu trainieren und damit sie so in Fleisch und Blut übergehen. Gibt es da welche, wo du gerade an einem Übungsfeld sitzt?
Es ist, glaube ich, immer noch, mein Mann sagt das oft, dieses aus dem vollen Schöpfen lernen. Sollte ich nicht aus dem Mangel leben, sondern dieses, ich sollte lernen, wie im Schlaraffenland, eher das zu nehmen, was gut ist. Und so ist das auch geistig, glaube ich, manchmal dieses, ich möchte das auch geistig, das Gute essen, ne? Das vom Guten nehmen, von der Fülle nehmen und nicht in meinem Mangel hängen bleiben, der bis heute in meinem Körper ja auch gespeichert ist. Ja.
So schwer.
Ja.
Der schreit so laut, dass er nicht zu überhören ist. Gell? Oh, da braucht man Kraft. Die wünsche ich dir.
Dankeschön.
Letzte Frage. Plakat. Was kommt drauf?
Ja, das war ja auch richtig spannend. Und ich glaube, ich musste mich dann zum Schluss entscheiden, dass ich glaube, dass ich mein Leben ein gutes Ende nehmen wird, weil Gott seine Hände darüber gelegt hat. Das fand ich am schönsten.
Caroline. A. Schöner Name.
Danke.
B. Ich wünsche dir Gottes Segen, dass du ihn erlebst und dass du immer einen weiteren Schritt in die Freiheit machen kannst. Danke, dass du, das kann man ja sagen, 3,5 Stunden Anfahrtszeit hinter dir hast, um deine Geschichte zu erzählen. So genial, echt. Gott segne dich.
Dankeschön, dich auch.
Danke, gerne. Vielen Dank fürs Zuschauen und hinterlass der Caroline dicke, fette Daumen. 2 Stück. Ich kann's. 2 Stück. Und in 2 Wochen gibt es der nächste Film. Und wenn ihr sagt, Mensch, das ist cool mit der Halle, da möchten wir euch unterstützen, eine Spende machen, dann gibt es hier den QR-Code direkt auf unsere Spendenseite. Würde uns echt freuen, weil das richtig, richtig ein finanziell großer Aufwand ist. Soll genügen. Ich freue mich auf den nächsten Film mit euch in 14 Tagen und bis dahin bleibt oder werdet zuverfroren. Macht's gut und tschüss.